Wir fahren weiter in der Bergpredigt und sind jetzt beim 7. Kapitel angelangt des Matthäusevangeliums. Wir lesen Matthäus 7, die Verse 1 bis 5. Das ist das Wort Gottes. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort und wir bitten dich, dass du uns aufmerksam machst, dass du uns geöffnete Ohren schenkst, die dein Wort hören und verstehen, die Bereitschaft zum Gehorsam, dass sie auch da ist. Wir brauchen dein Wort, dass es zu uns spricht. Wir brauchen es alle. Du weißt, an welchem Punkt wir dein Reden brauchen. Bitte ermutige du, richte auf, ermahne, weise zurecht. Lass uns erkennen, wer du bist. Lass uns dein Heil erkennen, mehr und mehr, und es tiefer schätzen und dich lieben mehr und mehr, sodass die Freude an dir, die Liebe zu dir, unseren Wandel bestimmt mehr und mehr. Wir danken dir dafür, bitten das im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Clara beklagt sich. Thomas ist schon wieder in unpassender Kleidung zum Gottesdienst gekommen. Trägt er doch Jeans und einen Pullover mit so einem Aufdruck drauf, so ein Werbeaufdruck. Er sollte wissen, dass das nicht passt, wenn man zur Anbetung Gottes kommt. Es ist ganz klar, dass er damit zeigt, dass es ihm an Ehrfurcht vor Gott mangelt. Er steht offensichtlich nicht richtig im Glauben. Jenny antwortet ihr, sei nicht so eng. Du kennst ja gar nicht seine Herzenseinstellung. Und weißt nicht, dass der Herr gesagt hat, weißt du nicht, dass der Herr gesagt hat, wir sollen nicht richten? Peter erzählt, dass ihm klar geworden ist, dass er in Wirklichkeit eine Frau ist, die im Körper eines Mannes geboren wurde. Er müsse jetzt wahr sein und gemäß seinem empfundenen Geschlecht leben. Er habe das seiner Frau erklärt und habe sie und die Kinder verlassen, um mit einem anderen Mann zu leben. Heinz erklärt ihm, das darfst du nicht tun. Gott hat dich als Mann geschaffen. Und wenn du jetzt aufgrund deiner Empfindungen deine Familie verlässt, dann sündigst du und brichst die Ehe. Peter antwortet, das kannst du nicht beurteilen, du weißt gar nicht, wie es in mir aussieht. Du siehst nicht in mein Herz. Und außerdem hat Jesus gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie wir an diesen beiden Beispielen sehen können, die sind tatsächlich so ähnlich vorgekommen, wird dieses Wort Jesu, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, wird recht unterschiedlich verstanden und angewandt. Einige der Lehren oder Aussagen der Bergpredigt sind weit über die christliche Kirche hinaus bekannt oder nicht, und sie werden regelmäßig zitiert und oft im falschen Zusammenhang. Und dies, weil die Leute nicht wirklich die gesamte Lehre der Bibel zu einem entsprechenden Thema verstehen oder einen Satz isoliert nehmen und ihn in ihr eigenes Verständnis einbauen. Wir lesen in der Bibel viel von Gericht und vom Richten. Sehr viel. Wir finden da Gottes Richten. Wir finden auch menschliches Richten. Und die Bedeutungen können recht unterschiedlich sein. Es ist also gut und wichtig, dass wir verstehen, was Jesus an dieser Stelle hier meint, wenn er sagt, richtet nicht. Bevor wir dieses Wort dann vorschnell anwenden auf eine Situation. Ich möchte dazu erst jetzt einigen falschen Vorstellungen begegnen und damit dann auch zeigen, was Jesus nicht meinte. Also das zuerst einmal die falschen Verständnisse ausräumen. Gottes Gericht. Wir wissen, dass unser Leben auf dieser Welt nicht das einzige und nicht das letzte ist. Als solche, die Jesus nachfolgen und von ihm gelehrt sind, wissen wir, dass ein ewiges Leben in Herrlichkeit auf uns wartet. Und wir erwarten auch ein Gericht, eine Beurteilung unseres Lebens. Und dieses Gericht ist für uns Christen, ist das nicht eine Entscheidung darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, ob wir verloren oder gerettet sind, das ist bereits entschieden für uns. Jesus sagte, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht oder nicht unter das Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Gläubige werden gerichtet, aber nicht in gleicher Weise wie die Ungläubigen. Die Ungläubigen werden verurteilt. Wir an Christusgläubigen werden aber dennoch beurteilt. Die Art und Weise, wie wir als Christen leben, hat Konsequenzen. So schreibt Paulus an die Korinther, die gläubige Leute sind. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Wir leben also mit dem Wissen, dass am Ende ein Maßstab an uns angelegt wird. Wir werden beurteilt werden und dementsprechend werden wir auch Lohn bekommen oder vielleicht auch etwas verlieren, was wir bekommen könnten. Und diese Tatsache, dass wir auch als Kinder Gottes eine solche Beurteilung noch vor uns haben, ist die Grundlage für das Verständnis dieses Abschnittes in der Bergpredigt. Es geht dem Herrn um rechtes und falsches Richten unter Menschen und um das Gericht Gottes, das bevorsteht. Denken wir etwas nach über falsche Kompromisse. Wenn wir, wie wir schon gehört haben, ist das Gebot des Herrn, richtet nicht, das ist äußerst populär, nicht wahr? Es wird gern so ausgelegt, dass wir das Leben oder die Lehre von niemandem beurteilen sollten. So wie bei dem Mann, der entgegen den biblischen Aussagen meinte, dass er eine Frau sei und jetzt als Frau leben müsse. Es wird gar als demütige Liebe bezeichnet, wenn man alles mit einem gutmütigen Lächeln quittiert und sagt, niemand ist vollkommen, niemand kann alles wissen oder Wahrheit ist eine persönliche Sache und niemand kann oder darf anderen seine Wahrheit aufdrücken. Das kann man in einer ganz schwammigen Haltung sagen, bringen. Jesus fordert nicht eine solche schwammige Haltung von uns, wenn er sagt, wir dürften nicht richten. Er will nicht, dass wir keine Unterscheidung machen bezüglich dem, was Menschen lehren und wie sie leben. Was er hier am Anfang von Matthäus 7 sagt, zielt eigentlich genau auf das Gegenteil, wie wir dann später noch sehen werden. Eine solche schwammige Haltung würde auch der Praxis und den schriftlichen Anweisungen der Apostel direkt widersprechen. Die Briefe im Neuen Testament sind dazu geschrieben, zu unterscheiden zwischen rechter und falscher Lehre, zwischen Menschen, die wahre Gottesmänner, von Gott gesandte Lehrer sind, und zwischen denen, die als Irrlehrer oder sogar als Antichristen bezeichnet werden müssen. Einige Beispiele aus dem Neuen Testament. Römer 16, Vers 17 schreibt Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Also macht eine Unterscheidung, eine Beurteilung und wendet euch von solchen ab. 1. Korinther 5, Vers 11. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Eine Unterscheidung, eine Beurteilung machen, dementsprechend handeln. 2. Thessalonicher 3. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Titus 3, Vers 10. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- oder zweimaligen Zurechtweisung ab. Beurteilen, abweisen. Und 2. Johannes 9 und 10. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Wie kann man diesen Anweisungen gehorsam sein, wenn man nicht unterscheiden darf zwischen Evangelium und Irrtum, zwischen Gottesmann und Irrlehrer? Mit dem Wort richtet nicht kann also nicht gemeint sein, dass wir keine Lehre oder keinen Lebensstil beurteilen dürften. Aber was ist denn dann gemeint? Es geht um eine falsche Art von Richten. Diese falsche Art von Richten, die der Herr verwirft, ist ein endgültiges Urteil über den Bruder oder ein Verurteilen des Bruders oder der Schwester. Es ist eine Haltung, in der man sich als Richter über den anderen erhebt und sich anmaßt, das letzte Urteil über ihn sprechen zu können. Das ist eigentlich eine selbstgerechte Haltung, durch die man sich an die Stelle Gottes setzt. Es ist ein Urteilen, das nicht an sich die Wahrheit sucht und diese schützen will, Es geht dem Richtenden dabei nicht wirklich um die Reinheit der Gemeinde, sondern mehr darum, dass er selbst als derjenige dasteht, der die letzte Kenntnis der Wahrheit hat. Es ist nicht ein Kampf um die Wahrheit, sondern letztendlich ein Kampf gegen Menschen. Es werden Menschen verurteilt, anstatt dass Taten und Lebensweisen beurteilt werden. Noch einmal, Jesus weist uns nicht an, Sünde zu tolerieren, wenn wir sie bei anderen sehen. Wir werden verschiedentlich ermahnt, Sünde eben nicht zu tolerieren, nicht stehen zu lassen. Zum Beispiel im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 17. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Wenn ich meinen Bruder sündigen sehe und nichts sage, dann liebe ich ihn nicht. Und damit trage ich dann Schuld. Ich trage dazu bei, dass er weiter sündigt und sich und anderen schadet. Darum ist die Liebe hier eher, dass man ihn zurechtweist, dass man ihm das aufzeigt. Und so lehrt der Herr auch in Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn. Und dann kommt dieses, wenn er nicht hört, mit einem weiteren Zeugen oder zwei, und wenn er immer noch nicht hört, geh mit der Gemeinde zu ihm und so weiter. Aber wenn dein Bruder sündigt, dann sollst du ihn nicht einfach lassen und nicht tolerieren und gleichgültig sein, sondern du sollst zurechtweisen. Die Sünde des Bruders, die erkenne ich aber aus dem Wort Gottes. Ich erkenne die Sünde aus dem Wort Gottes und diesen Maßstab des Wortes Gottes, den lege ich auch bei mir selbst an. Das ist der Punkt hier. Mein Ziel bei dieser Art der Zurechtweisung desjenigen, der sündigt, und der Überführung. Mein Ziel ist, dass der Bruder zurechtgebracht wird. Oder die Schwester. Und dass er oder sie wieder frei wird von der Sünde, in der er gefallen ist. Und befreit und mit gereinigtem Gewissen wieder vor Gott leben kann. Das ist der Liebesdienst. Das ist gutes Richten und Beurteilen. Das falsche, ja das bösartige Richten, das Jesus verurteilt, hat nicht dieses Ziel. Sondern es endet bei der Verurteilung desjenigen, der sündigt. So sollten wir nicht richten. Und oft, wenn wir in dieser falschen Art richten, dann geht es gar nicht einmal um tatsächliche Sünde. Sondern oft geht es da um verschiedenartige Ansichten von Dingen, die die Bibel gar nicht eindeutig verbietet oder gebietet. Darauf kommen wir dann noch. Lasst uns etwas genauer auf die Gründe sehen, die Jesus nennt, warum wir eben nicht in dieser falschen Weise richten sollen. Er nennt drei Gründe, nämlich damit wir nicht gerichtet werden. Erstens, zweitens, weil wir mit unserem Richten das Maß für das Gericht über uns auch festlegen. Und drittens, weil wir damit eine falsche Herzenshaltung haben. Als erstes sagt er, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was ist damit gemeint? Dass wir nicht gerichtet werden sollen oder müssen. Müssen wir das so verstehen, dass andere uns dann wieder richten, wenn wir sie richten? So dass, was wir jemandem tun, dass das später dann auf uns zurückfällt von anderen? Das kann auch sein. Das kann ein Aspekt sein hier. Wer sich anmaßt, andere zu verurteilen, der wird erleben, dass man so mit ihm auch umgehen wird. Aber ich denke, das ist nicht das, was Jesus hier meint. Sondern hier ist gesagt, dass wer andere verurteilt, der wird von Gott gerichtet werden. Gott wird das dann übernehmen. Aber haben wir nicht vorher gelesen, dass wer glaubt, nicht mehr gerichtet wird? Damit wir die Sache nicht verwirren, müssen wir eine Unterscheidung machen hier. Es gibt in der Bibel eigentlich drei Arten des Gerichts, von Gottes Gericht. Es gibt erstens das Gericht der Unterscheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Die Gläubigen gehen ins ewige Leben, die Ungläubigen in die ewige Verdammnis. Zweitens gibt es ein Gericht Gottes in Form von Zurechtbringung. Ein Zurechtbringen in diesem Leben. Gott lässt bestimmte Dinge über einen ungehorsamen Christen kommen. Zum Beispiel vielleicht Krankheit oder andere Mühsal, damit der Betreffende zum Herrn zurückgetrieben wird. Drittens gibt es die Beurteilung, das Gericht als Beurteilung der Gläubigen nach diesem Leben, was wir schon angesprochen haben. Das Werk eines jeden wird geprüft, wie er gelebt hat. Holz, Heu und Stroh, im 1. Korinther 3 ist das erwähnt, Holz, Heu und Stroh wird verbrennen, Gold, Silber und Edelsteine bestehen und sie bringen Ehre. Das ist die Beurteilung der Gläubigen nach diesem Leben, dieses Gericht. Meines Erachtens spricht der Herr hier von dieser dritten Art des Gerichts, die uns eben drohen kann, wenn wir andere verurteilen. Unsere überhebliche Art, mit anderen Geschwistern umzugehen, indem wir uns ein endgültiges Urteil über sie anmaßen, trägt nicht zum Wachstum der Gläubigen bei, sondern es zerstört schließlich ihren Glauben. Paulus schreibt darüber und er warnt, zum Beispiel im Römer 14, Vers 20, zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. In Römer 14, in diesem Kapitel, auch ins 15. Kapitel hinein geht das noch, oder im 1. Korinther 8 und 9, da geht es eben darum, dass einige die anderen verurteilen, richten, weil sie ihren Umgang mit bestimmten Speisen, Getränken oder Feiertagen verachten. Und Paulus sagt, dass man durch ein solches verurteilendes Verhalten den Glauben des anderen beschädigen kann, zerstören kann. Und das wird Gott nicht übersehen. Wir werden dafür beurteilt, ob und wie wir den Geschwistern geholfen haben, geistlich zu wachsen. Wenn wir hier als Richter umhergehen und verurteilen, anstatt dass wir einander zurechthelfen, wenn wir jemand in Sünde gefallen ist, dann werden wir dort einer strengeren Beurteilung begegnen einmal. Wir werden nicht das Heil verlieren, natürlich, aber wir werden Ehre und Lohn einbüßen. Damit hängt der nächste Grund zusammen, den der Herr angibt, warum wir nicht richten sollen, nicht auf diese falsche Weise richten sollen. Wir sollen nicht richten, weil wir mit unserem unbarmherzigen Maß zugleich auch das Maß festlegen, mit dem wir von Gott gemessen, also beurteilt werden. Wenn wir jemand richten, ihn definitiv beurteilen dann sagen wir damit eigentlich, so muss man einen Menschen beurteilen. Und Gott wird das ernst nehmen und wird sagen, du willst, dass man in der Beurteilung von Menschen diesen Maßstab ansetzt, also werde ich ihn bei dir auch so ansetzen. Das muss uns erschrecken, wenn wir selbstkritisch beobachten, wie wir manchmal Gericht halten über andere. So wird dann über uns Gericht gehalten. Das ist, was der Herr hier sagt. Lassen wir doch Gott das Maß, den Maßstab bestimmen, mit dem gemessen werden soll. Das wird für uns von Vorteil sein. Gott ist barmherzig. Er ist es, der selbst dafür gesorgt hat, ja, der selbst den Preis dafür gezahlt hat, dass wir nicht verurteilt werden müssen. Verurteilen wir nicht andere. Der dritte Grund, warum wir nicht richten sollen, nicht in dieser falschen Weise richten sollen, ist, dass wir uns damit selber disqualifizieren. Wir offenbaren damit eine schlechte Herzenshaltung. Jesus verwendet das Bild vom Splitter und dem Balken. Und dieses Bild zeigt so deutlich, wie überheblich es ist, wenn ich mich mit den Fehlern der anderen Gläubigen befasse, während ich meine viel zahlreicheren Sünden nicht verurteile. Ein Balken im Vergleich zum Splitter. Ein Balken besteht aus vielen, vielen Tausend, Zehntausenden von Splittern. Meine vielen Sünden, mit denen ich nicht in der rechten Weise umgehe, die verdecken mir die Sicht, dass ich nicht mehr klar sehen kann. Und diese Haltung, die wir dann einnehmen und das Kleine beim anderen verurteilen, während wir selber diesen Balken im Auge und vor dem Blick haben, diese Haltung hat oft eben die Motivation, andere zu denunzieren, damit man nicht auf meine Probleme aufmerksam wird. Wer den Hang hat, bei anderen Fehler zu suchen, zu entdecken, damit er sie dann verurteilen kann, der sollte unbedingt sein eigenes Herz und Leben prüfen. Es könnte sein, dass er nichts als ein Heuchler ist, wie der Herr das hier sagt, der jeglichen Bezug zur geistlichen Realität in seinem Leben verloren hat. Nimm den Balken aus deinem Auge und dann schau, wie du den Splitter des anderen behandelst. Und dieses Wort zeigt wieder, dass es nicht darum geht, dass wir gar kein Urteil über Sünde und geistliche Probleme unserer Mitmenschen machen dürfen. Es ist ja unsere Aufgabe, unsere Geschwister in der Heiligung zu unterstützen. Aber der Kampf gegen die Sünde fängt wo an? Bei mir, eigenen Leben. Zuerst muss der Balken weg, der einen klaren Blick auf die Realität verhindert. Und wenn ich die Gnade Gottes mir gegenüber erfahren habe und erkenne, welch große Übel er mir vergeben hat, dann kann ich umso barmherziger sein mit dem kleinen Übel im Leben des Bruders und der Schwester. Jesus hatte keinen Balken im Auge, nicht einmal einen kleinen Splitter. Er hat sich um unsere Balken gekümmert. Er hat sie sich aufgeladen und hat sie ans Kreuz getragen. Er, der keine Sünde hatte, hat unsere Sünde auf sich genommen und ließ sich an unserer Stelle vom gerechten Richter verurteilen und hinrichten. Dieses Gericht war gerecht, nicht weil Jesus ein Sünder war, sondern weil er unsere Sünde getragen hat. Das Gericht Gottes erging auf ihn über unsere Sünde. Und darum muss ich nicht mehr gerichtet werden. Das Gericht über meine Gottlosigkeit und Sünde ist bereits vollzogen. Und wenn wir die Befreiung von diesem vielen Holz in unseren Augen, den großen und schweren Balken erfahren haben, dann werden die Probleme und Sünden unserer Geschwister verhältnismäßig klein, ebenso wie ein kleiner Splitter. Wir werden uns immer noch um diese Splitter kümmern wollen, natürlich, aber mit einer vollkommen anderen Perspektive und Absicht. Wir werden das entfernen wollen, was den anderen plagt. Anstatt mit dem Finger auf das zu zeigen, was mich am anderen stört. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich will das entfernen, was den Bruder plagt, was ihm wehtut in seinem Auge. Nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, weil mich etwas an ihm stört. Unser Trachten und Beten, wenn wir so gehalten sind, wird dann die Reihenfolge bekommen, die David im Psalm 51 pflegte, wie wir das gehört haben. Ich bin nicht sicher, ob euch das schon einmal aufgefallen ist. David betete im Psalm 51, er erkannte seine Sünde und entfernte den Balken aus seinem Auge. Und er betete zu Gott: gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Entsündige mich und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge meine Schuld. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Und dann erst betet er: lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Zuerst den Balken im eigenen Auge weg und dann sich um den Splitter beim Bruder kümmern. Lasst es uns ebenso halten. Die Freude an unserem Heil, die Befreiung von der Last unserer Schuld wird uns barmherzig sein lassen mit den Fehlern, den Sünden unserer Geschwister. Dank sei unserem Herrn dafür. Er sei gepriesen. Amen.